Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 165. Folge. Das 122. Interview habe ich mit Ben geführt. Und warum lache ich eigentlich immer, wenn ich das Intro einspreche? Also erstmal mache ich es ja immer live sozusagen. Also ich habe da nichts vorbereitet, sondern spreche das jedes Mal neu ein. Wer weiß, was sich so ergibt. Und zum anderen kam mir eben gerade in den Sinn, als ich anfing zu sprechen. Also zum einen guckte plötzlich eine Katze hier um die Ecke. Das fand ich ganz lustig. Also beziehungsweise die Pfote habe ich nur gesehen. Und dann kam mir in den Sinn, in allen anderen Podcasts oder den meisten anderen Podcasts wird ja am Anfang im Intro immer gesagt, worum es denn geht in dem Podcast. Und ich sage irgendwie immer nur, welche Folge ich aufnehme und mit wem ich gesprochen habe. Ich setze irgendwie immer voraus, dass die Leute, die meinen Podcast hören, wissen, worum es geht. Und wenn du das erste Mal heute dabei bist, dann bleib einfach ein bisschen dran und dann wirst du erleben, worum es geht. Und vielleicht ist das Thema ja auch eines für dich. Statistisch gesehen sollte es so sein. Und bevor wir zum Gast der heutigen Folge, nämlich Ben, kommen, noch kurz der obligatorische Einspieler von mir, dem Sponsor der heutigen Folge. Ich bin Hypnose-Coach und helfe Menschen dabei, Themen, die sie schon lange mit sich herumschleppen, endlich loswerden zu können, schlechte Angewohnheiten abzulegen oder vielleicht auch einfach nur mutiger zu werden oder besser schlafen zu können. In meiner Tätigkeit als Hypnose-Coach habe ich schon sehr viel erlebt. Wenn du wissen willst, ob meine Arbeit auch erfolgreich ist, guck bei Google unter Hypnose in den Walddörfern. Da kannst du sehen, dass ich wohl einiges richtig mache. Wenn du dir nicht sicher bist, ob Hypnose was für dich ist oder was das überhaupt alles so ist, dann melde dich gern bei mir, dann sprechen wir darüber. Alternativ habe ich tatsächlich auch einen Podcast zu dem Thema. Da gibt es zwar, glaube ich, erst 2 oder 3 Folgen, aber da kriegst du schon mal ein bisschen einen Einblick in das Thema. Einblick in das Thema, die Freuden des Lebens ohne Alkohol. Ach, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Hat mir Ben gegeben. Ben hat sich vor einiger Zeit bei mir gemeldet, weil er nicht wollte, dass ich etwas singe, statt ein Interview zu führen. Dann haben wir telefoniert. Ich erzähle das, glaube ich, auch gleich am Anfang des Interviews nochmal kurz. Wir sprechen darüber. Und Ben hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ben trinkt jetzt seit 2 Jahren nicht mehr. Es hat sich viel in seinem Leben geändert. Und im Nachgang zum Interview hat er mir gesagt, hey, ich habe da noch was ganz Wichtiges vergessen. Nämlich die Selbstständigkeit, in die er gegangen ist, die hätte er ohne die Nüchternheit gar nicht so in diesem Maße antreten können. Ben kommt aus Bayern, lebt auf Teneriffa. Wir sprechen auch über das Leben dort. Er wohnt dort mit seiner Freundin zusammen und da hat die Nüchternheit auch ein bisschen was zu beigetragen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Habe ich zumindest so zwischendrin für mich so rausgehört. Eine tolle Folge mit Ben und ich kann sagen, zu den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich auch einiges an Rückmeldung bekommen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich ja über jede Rückmeldung zu meinem Podcast, zu meinen Gesprächspartnern und ich stelle auch gerne Kontakt her zu den Gesprächspartnern, wenn es gewünscht ist. Und ich habe noch ein Feedback bekommen zu einer Frage, die ich in einer der vorherigen Folgen mal gestellt habe. Das hänge ich an das Interview hinten dran. Da zitiere ich aus einer Nachricht, die ich bekommen habe. So, bevor ich jetzt wieder zu viel quatsche, lehne ich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Ben. Guten Morgen, lieber Ben.
Ja, grüße dich, Kai. Freut mich, mit dir sprechen zu können.
Ich freue mich auch, mit dir sprechen zu können. Du hattest dich vor längerer Zeit schon mal gemeldet. Wir haben dann auch sogar gesprochen. Ich bin da wohl irgendwie in so ein Loch gefallen. Nachher habe das nämlich irgendwie komplett aus dem Fokus verloren. Und du hast dich jetzt nochmal gemeldet, hast mir damals ja gesagt, ey, bevor du anfängst zu tanzen, sprechen wir lieber mal. Oder bevor du nur Selbstgespräche führst.
Du hast gekündigt, dass du irgendwie singst, wenn du keinen Podcast-Gast hast. Und ich wollte dich eigentlich singen hören und dann hattest du keinen Gast. Und dann hat es einfach nur geheißen, ja, heute gibt es leider kein Interview. Und dann habe ich entschlossen, mich mal zu melden.
Ja, sehr gut. Freue ich mich sehr, Ben. Vielen Dank. Du lebst auf den Kanaren.
Ja, genau.
Und wir sprechen gleich über deine Geschichte. Du bist, hast mir ja gesagt, du bist 2020 bist du ausgewandert.
Ja.
Kriegst du eigentlich was von den Protesten mit, die da jetzt im Moment stattfinden, dass sie die Touris nicht mehr so in dem Maße haben wollen wie in der Vergangenheit?
Ja, das kriegt man natürlich mit. Also, ich habe es halt übers Internet mitbekommen und man sieht so das eine oder andere Graffiti oder den Sticker, auf dem dann draufsteht, Tourist go home oder sowas. Ja, das bekommt man schon mit, dass da wegen den steigenden Mieten und auch den Verkehrsproblemen da ein bisschen eine andere Stimmung ist, ja.
Wobei, also das Dilemma haben wir ja hier in Deutschland auf den großen Inseln auch. Ich glaube, gar keine Touristen mehr wäre jetzt für die Kanaren auch eher eine Vollkatastrophe, oder?
Ja, natürlich. Ja. Es sind halt dann wenige Leute, die dann sich Gehör verschaffen. Und ja, ich denke nicht, dass es halt, dass die meisten sehr, trotzdem noch sehr aufgeschlossen sind und auch verstehen, dass es was Gutes für die Inseln ist. Aber ich verstehe auch, dass es halt irgendwie begrenzt werden muss, wenn man halt eben jeden Tag zur Arbeit fährt, im Stau stecken bleibt oder keine Parkplätze mehr bekommt, sobald man sich irgendwie dem Meer nähert und halt auch die Mieten hochgehen. Und das versteht man auch. Und es wird dann auch von vielen, die protestieren, unterschieden. Ja, wir haben keine Probleme mit Touristen. Wir wollen einfach uns an die Regierung wenden, da es sehr viel Armut gibt und viele von dem Tourismus eben nichts abbekommen. Und da können viele auch differenzieren, aber es gibt halt auch Leute, zum Beispiel zu denen, die dann direkt diese Graffitis dann machen, Tourists go home, die dann das nicht differenzieren können. Und das bekommt man halt dann mit. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich dann vor Augen führt, dass die meisten Leute dann da nicht irgendwas gegen Touristen haben.
Ja,
Eher gegen die Politik.
schade ist die, die am lautesten schreien, denn am meisten Aufmerksamkeit bekommen in der Öffentlichkeit, ne?
Ja, das ist ja öfters so.
Ja, das stimmt. Wir, die keinen Alkohol mehr trinken, stehen ja nicht so in der Öffentlichkeit, sondern eher die, die viel trinken und damit auffällig werden. Erzähl doch mal bitte, Ben, wann hast du denn aufgehört, Alkohol zu trinken?
Ich habe jetzt vor kurzem die 2 Jahre voll bekommen.
Wow, Glückwunsch. Ja.
Danke dir, ja.
Cool. Das heißt, du hast auf den Kanaren aufgehört, Alkohol zu trinken.
Ja, ich habe schon öfter mal so Anläufe gehabt. Also ich habe mal ein komplettes Jahr aufgehört und dann fast ein Jahr aufgehört. Und dass ich jetzt, ja, man fängt halt dann wieder an wegen irgendeinem Quatsch. Und jetzt auf den Kanaren habe ich dann jetzt das letzte Mal aufgehört.
Ja, als ich das letzte Mal auf Gran Canaria war, habe ich noch gern und viel getrunken und habe es genossen, beim Sonnenuntergang eben mir schön einen reinzuzwitschern. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das ja auch verknüpfen, also Strand, gutes Wetter, ein kühler Drink an der Bar oder am Pool oder am Strand. Was hat dich denn dazu veranlasst, nicht mehr zu trinken?
Ja, das ist natürlich irgendwie schön mit einem kühlen Bier oder 4 kühlen Bier am Strand zu sitzen und dieses Feeling habe ich dann auch genossen. Aber es ist halt bei mir irgendwie so, ich kriege die Bremse nicht so rein. Und dann war es mal wieder so, meine Freundin, wir haben auch so ein Van, sind dann irgendwo in der Nähe vom Strand gewesen und haben halt so gesagt, ja, lass uns doch mal eine Flasche Wein holen. Und meine Freundin, die schläft immer recht schnell ein. Und die ist halt nach einem Glas, ist sie dann eingepennt und war dann ziemlich entsetzt darüber, dass die ganze Flasche leer ist am nächsten Morgen. Und ich habe mir gedacht, oh, ja, schon wieder. Und das war dann halt einfach nochmal so eine Sache. Also ich habe ja über die Jahre schon mitbekommen, dass ich diese Bremse nicht drin habe, dass ich nicht nur ein Bier trinken kann. Und ja, dann war es halt mal wieder so weit und dann habe ich mir gesagt, so, ich höre jetzt auf. Und es ist nichts Neues, dass ich irgendwie sage, ich höre jetzt auf, weil es war dann öfter mal so, dass ich dann, wenn sich es wieder gesteigert hat und ich wieder zu viel getrunken habe oder ich wieder dieses Tägliche drin hatte, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ich mal wieder aufhören, habe dann 2 Wochen aufgehört, dann hat es wieder angefangen mit einmal in der Woche trinken und dann ist es wieder mehr geworden. Und als ich halt dieses Mal die Bremse reingehauen habe, habe ich dann auch irgendwie entschlossen, so jetzt muss es eigentlich für immer sein. Weil mir diese, zum Beispiel, als ich vorher schon mal ein Jahr aufgehört habe, hat mir das so gut getan. Und ich, also, ja, ist ja klar, Alkohol nicht gut. Und das wusste ich ja auch schon.
Ja.
Aber es ist halt auch immer eine Verlockung. Und es, ja, man denkt, es macht Spaß oder man denkt, man braucht es. Ja, und dann braucht man halt ein paar Anläufe, um dann endgültig aufzuhören, nicht wahr?
Deine Freundin, ist sie Deutsche oder ist sie Spanierin?
Das ist, meine Freundin ist auch eine Deutsche, aber die ist in Griechenland aufgewachsen. Die ist mit 8 Jahren nach Griechenland ausgewandert, weil die Mutter einen Griechen kennengelernt hat und den Vater auf sich gelassen hat, hat die Kinder dann mitgenommen, dann ist sie in Griechenland aufgewachsen und ist dann nach dem Abitur nach Spanien gezogen und ja, spricht fast flüssiges Deutsch.
Das ist ja spannend. Okay. Und das heißt, deine Freundin hat zu dem Zeitpunkt mal ein Glas getrunken.
Ist das so nie. Sorry, jetzt habe ich dich nicht ausreden lassen. Meine Freundin, die hat nie viel getrunken, immer wenig. Die hat ja auch mal, die hat sich mal die Nase gebrochen, weil sie einen Stunt gemacht hat und in den Pool gesprungen ist, betrunken und dann ist sie mit der Nase irgendwie am Beckenrand angekommen. Also die hat auch mal einen Absturz gehabt, aber eigentlich hat die nie, wie ich, Alkoholprobleme gehabt und hat nur ganz wenig getrunken. Und ja, eigentlich trinkt sie jetzt überhaupt nicht mehr. Man passt sich ja auch so ein bisschen an, aber die hat schon vorher kaum was getrunken.
Wenn ich das jetzt so höre, dass du sagst, ah, du hast da mal ein Jahr nicht getrunken oder schon längere Zeit nichts getrunken und jetzt wird dir sogar schon was zu trinken gereicht, dir ist ja cool.
Das habe ich mir selber gereicht, ich weiß
gar nicht. Ach so, das sah so aus, als wäre das, das war gut gemacht. Das sah aus, als wäre so eine dritte Hand da ins Bild gekommen. Nein. Also wenn ich das so höre, hast du mal ein Jahr aufgehört, dann hast du wieder angefangen und häufiger mal eine ganze Zeit nichts getrunken. Das klingt im ersten Moment ja sehr vernünftig. Ja. Auf dem zweiten Blick, wenn du sagst, Alkoholproblem, ja, sonst würden wir ja wahrscheinlich auch hier nicht sprechen, wenn du das für dich nicht so definiert hättest, als wäre es ein Problem geworden. Frage ich mal, warum hast du denn die Male immer wieder angefangen? Was war der Grund?
Naja, das waren eigentlich so Dummheiten. Naja, da war ich mal irgendwie in Südafrika in so einem Hostel und da gab es eine Bar und alle waren recht lustig drauf. Da ist immer eine sehr gute Stimmung in Südafrika und die haben alle getrunken und das habe ich so ein paar Wochen mitgemacht und ich habe da gewohnt in diesem Hostel und die haben halt immer gesagt, ja komm, trink mit. Und ja, irgendwann dachte ich mir mal, ja, das mache ich jetzt. Und zum selben Zeitpunkt habe ich wieder angefangen zu rauchen, weil die hatten so Klickzigaretten. Da drückt man drauf und dann hat man so ein Geschmackserlebnis im Mund. Ich glaube, mit der Zigarette hat es angefangen. Und dann wollte ich auch noch, dann wollte ich was dazu trinken, weil es irgendwie zusammenpasst. Und dann habe ich wieder angefangen. Und das andere Mal, das war, da bin ich noch nicht auf die Kanaren ausgewandert, aber da war ich auf den Kanaren, auch in einem Hostel und da war so eine Weihnachtsfeier und da war so ein lustiger Österreicher, der hat dann, und man durfte da nicht rauchen und Es hat dann auch wieder zusammen mit den Zigaretten angefangen. Eigentlich sind es Dummheiten, weißt du? Irgendwelche Momente, wo es halt cool gepasst hat, und dann hat man das Problem, dass man dann sich wieder mit der Sucht rumschlagen muss.
Ja. Du würdest das als Sucht auch bezeichnen für dich?
Na, absolut.
Und die Momente, wo du denn schwach geworden bist, würdest du das auch als Momente der Schwäche sehen? Im Nachhinein, in dem Moment wahrscheinlich ja eher nicht. Hast du wahrscheinlich gedacht, naja, komm. Hast du dann gedacht, ich trinke jetzt heute mal und dann nicht mehr? Oder hast du gesagt, ach komm, scheißegal, ich kann ja aufhören, wenn ich will?
Ja, eher Zweiteres. Mhm. Und das war jetzt nicht so, ich sehe das jetzt auch heute auch nicht als Schwäche, sondern so ein bisschen als Unreife, so, macht gerade Spaß, ist gerade lustig, passt schon, ist schon nicht so schlimm, ich höre halt wieder auf. Und man kommt halt dann, ich habe auch kein Problem halt, also selten das Problem gehabt, wieder aufzuhören, aber man kommt halt dann irgendwie so eine Schleife rein und man trinkt dann und bis man es merkt, ist wieder ein Jahr vorbei, in dem man vielleicht fast täglich getrunken hat.
Also du hast tatsächlich fast täglich getrunken dann?
Naja, ich kann das jetzt gar nicht so sagen. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich jeden Tag eine Flasche Wein getrunken. Mhm. Und einen längeren Zeitraum. Und dann gibt es halt auch Phasen, in denen ich Alkohol getrunken habe, in denen ich einfach bloß zweimal die Woche Alkohol getrunken habe. Aber ist schon die meiste Zeit eigentlich täglich gewesen. Ja.
Und aus heutiger Sicht, was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht, dieses tägliche Weintrinken? Also jeden Tag eine Flasche ist ja jetzt nicht so wenig. Hat das was mit dir gemacht?
Ja, ich denke, ich würde schon sagen, dass Alkohol einfach die Persönlichkeit verändert. Dass man jetzt, wenn man keinen Alkohol trinkt, vielleicht einfach ruhiger, reflektierter ist, mehr bei sich und mit dem Alkohol ist man halt einfach auch unreifer und bei mir hat es auch Zusammenhang mit Depressionen gegeben. Also nachdem ich irgendwie 3 oder 4 Monate keinen Alkohol getrunken habe, habe ich keine depressive Verstimmungen mehr gehabt. Also es hat eine sehr lange Zeit gedauert. Also es hat in vielerlei Hinsicht Auswirkungen, die ich jetzt so gar nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen kann.
Wir haben Zeit. Also ich frage mal so, waren es depressive Verstimmungen oder war es tatsächlich eine Depression?
Ja, ich hatte ja auch Depressionen. Mhm. Und dann später, also in späteren Jahren, ab 30 oder so, waren es dann vielleicht eher Verstimmungen oder einfach diese dunklen Tage, bei denen man nicht aus dem Bett will und keinen Sinn im Leben sieht und nicht weitermachen will, keine Motivation im Leben hat und einfach, ja, ich nenne das schwarze Tage. Mhm. Und die haben aufgehört. Man hat schlechte Tage. Man will auch nicht an manchen Tagen nicht aufstehen oder wie auch immer, aber diese dunkle Schwere, die ist weg.
Wow. Mit dem Alkohol. Ja. War dir der Zusammenhang bewusst?
Nee, ich bin da erst so ein bisschen drauf gekommen mit dem Hören von dem Podcast, dass ich das immer wieder gehört habe. Also ich habe natürlich festgestellt, ja, jetzt habe ich das nicht mehr. Und dann habe ich durch Podcast einfach mitbekommen, dass es halt mehreren Leuten so geht, dass sie keine Depressionen mehr haben. Ich bin jetzt nicht, ich höre auch in vielen Podcasts, dass die Leute so mega happy sind, ihnen geht es so gut. Das würde ich jetzt bei mir nicht beschreiben. Aber einfach, ja, die Depressionen sind einfach weg, ja.
Ja, das ist ja immer die Frage, von wo kommt man und wo sieht man sich? Klar, wenn jemand jetzt, ich sage jetzt mal, wenn null neutral ist, ja, also neutrale Stimmung, du kommst aber von minus, weiß ich nicht, 70 oder 80 bei 100, also diese Tage, wenn du sagst, das hat alles keinen Sinn mehr, viel schlimmer geht es dann ja schon fast nicht mehr. Auch wenn das nur phasenweise ist, aber da kann ich mir vorstellen, gehst ja schon durch ein sehr, sehr tiefes Tal. Und dann ist ja, wenn du dann die Nulllinie erreichst, ist das ja schon sehr gut, würde ich mal sagen. Ja, andere machen den Sprung nach oben, diese Pink Cloud, ja, kenne ich auch. Am Anfang kenne ich jetzt nicht mehr, ja. Jetzt gibt es auch gute und weniger gute Tage, wie glaube ich, das normal ist im Leben. Aber wenn diese depressiven Verstimmungen da sind, nicht mehr da sind, ist das ja schon ein Riesengewinn, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt keine Pink Clouds gehabt, so vielleicht Grue Clouds, aber keine Black Clouds mehr. Mhm. Könnte ja, man vielleicht zusammenfassen. Mhm. Aber es ist ja auch vielschichtig. Ich würde auch allgemein jetzt nicht Süchte auf Alkohol begrenzen, sondern es gibt ja viel mehr Süchte und gibt auch viel mehr Ursachen für Verstimmungen oder einfach Dinge, die man im Leben aufzuarbeiten hat, die Ursache sein können und nicht alles ist auf dem Alkohol zu schieben.
Nee, das wäre vielleicht auch ein bisschen einfach, ne, zu sagen, so, ich lasse den Alkohol weg und alle Sorgen sind dahin. Das
ja, aber genau den Eindruck hatte ich jetzt nicht bei dir im Podcast, gibt da so einen anderen Podcast, wo man einfach den Eindruck bekommen hätte, aber es ist halt im Leben nicht so, dass, also für manche, dann ist es ja schön, aber das finde ich auch wichtig zu sagen, ja, wenn man mit Alkohol aufhört, dann hören ja die Probleme nicht auf.
Das wäre, ja, das finde ich auch, ist viel zu kurz gesprungen, ja. Möglicherweise tun sich dann Themen auf die man vorher gar nicht geguckt hat, ja, die dann plötzlich an Gewicht gewinnen. Gleichwohl ist es natürlich so, wenn diese ganz schwarzen Tage nicht mehr da sind und Kraft plötzlich dazukommt, um Themen anzugehen, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, solche schwierigen Themen aktiv anzugehen, was man ja unter Alkohol, auch wenn man mal ein paar Tage nüchtern ist, schwerlich kann. Oder will, nicht will dann, ne, diese Themen anzugehen, oder?
Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich habe auch den Eindruck, ich meine, ich bin jetzt 38 Jahre, ich habe nicht den Eindruck, irgendwie 38 zu sein, weil man halt einfach unreif bleibt, wenn man einfach viel trinkt. Oder ich denke, dass man, ja, ich will jetzt nicht erwachsen werden, aber man hat halt dann erst die Möglichkeit zu reifen und Probleme auch anzugehen und nicht davon wegzulaufen. Oder man hat immer noch die Probleme wegzulaufen, aber indem man verschiedene, weil man kann ja auch zum Beispiel seine Tage am Handy verbringen oder man, es gibt immer Möglichkeiten, zu fliehen. Mhm. Aber man entscheidet sich ja auch, so ein bisschen Wortfindungsstörungen, so ein bisschen zu, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, Selbstverantwortung zu übernehmen.
Ja. Ich hab mal irgendwo gehört und ich weiß nicht, ob es stimmt und ich weiß auch nicht, ob ich es wieder richtig zusammenkriege, dass wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, in der Entwicklung stehen bleibt. Ja, und ehrlich gesagt habe ich das bei mir in manchen Bereichen auch so festgestellt, dass seitdem ich kein Alkohol mehr trinke, ich auch irgendwie wachse. Ja, ich fühle mich immer noch als Kind manchmal, wundere mich, warum ich. Ich bin 57.
Du fühlst dich nicht als 57-Jähriger, oder? Niemand fühlt sich so alt, wie er ist.
Nee, und ich habe ja früher immer gedacht, weißt du, wenn so alt, uralte Leute, die so 60 sind, ja, habe ich immer gedacht, wie kommt die darauf, sich einzubilden, jung zu sein, ja? Heute bin ich selber fast, gehe mit strammem Schritt auf die Rente zu und denke, ey, komisch, dass die mich in der Disco schräg angucken würden, ja? weil ich bin doch noch so jung. Nee, bin ich nicht, fühle mich aber so. Und das kann man als junger Mensch nicht nachvollziehen.
Ja, ich glaube auch noch, dass die Generation vorher viel mehr in eine Rolle reingefallen sind, in der sie ein bisschen so gespielt haben, als wären sie erwachsen. Also, dass sie sich verstellt haben, jetzt erwachsen rüberzukommen und sich erwachsen zu verhalten. Ja. Und ich habe das gar nicht so. Und vielleicht war es bei deinen Eltern ja auch anders.
Klar, nur ich denke ja auch manchmal, ich meine, ich habe ja zwei Kinder, ja, und denke auch manchmal, ich spiele ja Vater, Mutter, Kind. Bin selber gar nicht wirklich in der Lage, hier Vater zu sein. Ja, ich bin da auch so reingepoltert in die Funktion. Aber gut, das ist vielleicht nochmal, könnte man eine eigene Serie draus machen, glaube ich. Wie alt bin ich und wie alt fühle ich mich? Aber um darauf zurückzukommen, dass man in der persönlichen Entwicklung stehen bleibt, wenn man viel trinkt. Das glaube ich ganz bestimmt. Das hast du ja eben auch bestätigt. Ja, also dieses innerlich sehr jung bleiben, weil man sich vielen Themen einfach nicht stellt, davor wegläuft. Klar, jetzt kommt das nächste, da kannst du den ganzen Tag am Handy rumdaddeln, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Mache ich jetzt auch fast nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, gar nicht mehr, das stimmt nicht, aber ich habe zum Beispiel ein Spiel, das habe ich Stunden mit verbracht. Das spiele ich jetzt quasi gar nicht mehr. Und wenn ich dann sehe, dass ich am Tag plötzlich 2 Stunden mehr Zeit habe, ist es gigantisch, ja.
Ja, das ist ein wahnsinniger Zeitfresser, wenn man dann irgendwie so ein Spiel entdeckt, ja.
Ja, und ich frage mich dann immer, eigentlich wollen wir über dich reden, aber das muss ich jetzt eben noch loswerden, wenn ich denke, manche Leute sagen, oh, mein Tag ist so vollgepackt, ich stehe um 5 auf und falle um 22 Uhr völlig erschöpft ins Bett. Und dann denke ich ja, scheiße, und ich habe zwischendrin Zeit, irgendwie 2 Stunden mal auf dem Handy rumzudaddeln, ja. Das ist schon schräg.
Ja, es ist halt auch eine Sucht. Die Mediensucht ist auch eine Sucht, die man nicht unterschätzen darf, die immer mehr kommt und von der immer mehr Leute betroffen sind. Ja. Also noch mehr als beim Alkohol. Kann man auch ein bisschen darüber sprechen.
Das stimmt, ja. Das sehe ich mich auch als, ich wollte gerade sagen, als Opfer. Nee, ich habe mir das ja selber ausgesucht, eher als Täter. aber gut, naja. Anderes Thema. Wir wollen mal bei dir bleiben, Ben.
Jo, okay.
Damals, als deine Freundin gesagt hat, oh, also die war sie richtig sauer, dass du die Flasche ausgetrunken hast?
Nö, die ist eigentlich meistens ganz relaxed. Aber so, ja, so ein bisschen Enttäuschung hat man da schon in ihren Augen gesehen. Oder, also, ja, es war jetzt nichts Tragisches. Mhm.
Aber so, das ist für dich irgendwie, das hat bei dir was ausgelöst.
Naja, es war halt auch so, dass ich dann so ein bisschen Kopf hatte. Also ich habe jetzt nicht mega Problem mit Katern, aber man fühlt sich halt dann auch so ein bisschen beschissen. Und ich hatte einfach keine Lust drauf. Also da, ja, kam ein bisschen zusammen. Also es war jetzt nicht irgendwie die Reaktion von meiner Freundin. Die kannte das ja auch schon so ein bisschen. Aber ja, irgendwann ist auch einfach genug, weißt du.
Ja, ja,
klar. Und das habe ich mir jetzt schon öfter gedacht. Und das war einfach wieder so ein Moment. Man steht auf mit leichtem Kater und denkt sich, ja, eigentlich war das nicht nötig. Und ich konnte halt, die Flasche muss leer werden. Ich musste den Boden sehen. Und dann dachte ich mir, schon wieder. Und die Tage davor war es halt einfach nur Bier, 3-4 Bier. Und genau, der Wein hat dann einfach nochmal ein bisschen stärker gekickt. Habe mich dann auch nicht so gefühlt und dachte mir, ja, jetzt reicht's.
Ja, hast du das denn in dem Moment deiner Freundin gesagt, dass du nichts mehr trinkst? Oder wie war das in der Situation?
Ja, dann habe ich ihr halt gesagt, ich höre jetzt wieder auf. Die kannte das schon so. Ja. Dann auch mal wieder 2 Wochen aufgehört habe. Und da habe ich halt auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich da den Entschluss gefasst habe damals, dass ich gar nichts mehr trinke. Aber auf jeden Fall, ich höre jetzt mal wieder auf. Mhm. Und dann ist es halt einfach so länger geblieben. Ich denke mir, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass ich mir halt dann mal wieder so einen Monat vorgenommen habe und dann dabei geblieben bin.
Mhm. Warum? Bist du dabei geblieben?
Naja, ich bin 38 und habe einfach die trink seit ich 15 bin. Und dann, man merkt halt, dass es einen nicht gut tut. Und ja, man weiß eigentlich, dass es besser ist, wenn man aufhört. Und als ich dann ja alkoholfrei hatte, ich meine, in der Zeit habe ich mich selbstständig gemacht, habe Sport gemacht und mir ging es ganz anders. Das hatte ich ja alles noch in Erinnerung. Und auch die ganz schlimmen Phasen, wo man einfach Suchttherapie hatte und ja, sehr schlecht ging.
Du hast ja eine Therapie gemacht?
Naja, das war mit 18 schon.
Oha, okay. Erzähl.
War dann Mischkonsum. Ja, also was ich sagen wollte, man hat so verschiedene dunkle Phasen und hatte ich und ich habe gemerkt, wie gut es mir tat jedes Mal, als ich nichts getrunken hatte und dann wusste ich schon, ja, deswegen habe ich halt dann ganz aufgehört.
Cool. Ja, top. Und wie fühlt sich das jetzt für dich an? Also du hast ja gesagt, diese Pink Cloud kennst du nicht, hast du nicht, aber die Depressionen sind weg?
Jo. Ja, so. Ich weiß, dass ich das nicht mehr anfasse und ich mache halt mein Leben weiter. Ich gucke, dass ich wenig Zeit am Handy verbringe. Ich werde auch keinen Tabak mehr anrühren in meinem Leben. Ist auch so ein Scheißzeug. Und gucke halt, dass ich einfach mein Leben ohne Eskapismus, also ohne Flucht, konfrontiere und halt einfach schaue, dass ich mein Leben so möglichst gut auf die Reihe kriege, dass ich irgendwie schaue, dass ich ein einigermaßen guter Partner bin in einer Beziehung und ja, irgendwie einfach leben und mit dem Struggle, der da dazugehört, mit ja, mit allem Möglichen, fühlt sich an wie Leben. Ich weiß nicht, wie sich Leben anfühlt für die jeweiligen Leute. Aber ich weiß, dass ich das Dreckszeug halt nicht mehr anrühre, weil es mir halt dann noch schlechter geht.
Super. Es empfindet ja auch jeder anders. Ja, was ist Leben? Das beschreibt ja jeder für sich. Also so wie du es jetzt bei dir beschreibst, klingt das ja fast wie eine Erleuchtung, die du hattest. Also nicht mehr trinken, nicht mehr rauchen, einfach auch ein guter Mensch sein wollen, oder?
Ja, heißt nicht, dass es mir jetzt gelingen würde, ne?
Nein, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um das Wollen.
Ja, eine Erleuchtung würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt irgendwie, naja, man will halt so ein bisschen auf sich achten. Also zum Beispiel, wo ich auch süchtig nach was in Softdrinks, irgendwas mit Koffein, Energy Drinks oder Coca-Cola Zero war es dann, dass man halt, ja, und jetzt trinke ich einfach nur noch Wasser und mir schmeckt Wasser mittlerweile. Oder ich gucke auch, dass ich Lebensmittel esse, die mir gut tun, bei denen ich Energie bekomme, also unverarbeitete Lebensmittel. So ein bisschen, dass ich auf mich achte. Das ist mir wichtig, aber es ist jetzt keine Erleuchtung oder so, sondern einfach eine Entwicklung.
Ich finde das toll, großartig. Ich wünschte, ich wäre so weit.
Ich bin mir sicher, Kai, dass du weiter bist als ich.
Nee. Du, also wenn du sehen würdest, was ich esse und trinke, ey, das, nee.
Das. Na, es gibt ja auch noch andere Sachen als Essen und Trinken, mein Lieber. Und was jetzt so Beziehungen angeht oder so, bin ich nicht besonders weit. Oder keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen im Leben.
Ja, aber auch da muss ich sagen, da denke ich auch manchmal, ey, jetzt bin ich mit meiner Freundin schon so lange zusammen und manchmal denke ich auch, ey, wie habe ich das eigentlich geschafft? Ja, ich bin jetzt auch kein Vorzeigepartner, glaube ich. Vorher war ich kein Vorzeige-Ehemann. Naja, man, wie du sagst, ja, man tut halt sein Möglichstes. Und wenn das genug ist, ist ja auch schon mal schön. Oder wenn das nicht schlecht ist, ist es ja auch schon mal was.
Ja, und es ist auf jeden Fall gut, wenn man eine geduldige Freundin hat.
Ja. Das stimmt. Ja. Ja, und diese Geduld, die wünsche ich mir manchmal auch. Und ich merke das gerade, wir haben, also bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, haben wir ja drüber gesprochen mit meiner Katze, die mich wirklich zur Weißglut bringt, ja. Die Lissy, unsere Siam-Katze, die rumschreit und so, das macht mich irre. Und das bringt mich auch um den Schlaf und das macht mich schlecht gelaunt. Wirklich. Es ist meine Fresse, du. Was mich das an Energie kostet.
Ja, also ich habe auch 3 Katzen und für mich sind die eine wirklich krasse Bereicherung. Das mit der Ungeduld kenne ich dann eher bei meiner Freundin, wo ich mir wünsche, ich wäre geduldiger und hätte nicht so aktive Eigenschaften wie dann, ja, wo man dann ungeduldig mit der Freundin ist, obwohl sie eh super ist, ne?
Ja.
Und mit der Katze, naja, ich hoffe, dass du die Beziehung mit der Katze dann noch, die noch besser wird.
Ich hoffe das auch, ja. Es muss auch passieren. Ja, und weißt du, mit Partner, Partnerin, Kindern, Ungeduld, da habe ich für mich gelernt, was ich auch nicht immer schaffe, ja, 3-mal tief Luft holen und dann sieht es manchmal schon ein bisschen anders aus. Also, bevor man in die Luft geht, ein paar Mal tief Luft holen, das bringt dann schon mal was. Also das hilft mir manchmal, so ein bisschen runterzukommen.
Ja, wie alt sind denn deine Kinder?
Mein Sohn ist 12, meine Tochter ist 15.
Ah ja, da hast du Herausforderungen.
Ja, also ja. Und es ist mein Sohn, das fängt jetzt so an zu kippen, ja, der wird jetzt langsam Teenager. Und was bei Kindern wirklich, ich meine, wenn eine Katze nicht hört, ist das klar, ja. Katzen hören einfach nicht. Ja, das ist anders als bei Hunden zum Beispiel. Behaupte ich jetzt mal, dass Katzen nicht hören können, wollen. Aber wenn du dem Kind sagst, mach mal bitte dies oder das, du drehst dich um, gehst später dahin und sagst, hast du das gemacht? Nö. Wolltest du das noch machen? Ja, mache ich noch. Ah, okay, wir haben das ja so und so besprochen. Ach so, habe ich jetzt gar nicht so verstanden. Ja. Denkst du so als Vater so, Alter, was muss passieren?
Oh Gott, ja. Kann ich voll nachvollziehen. Also ich hätte da auch keine Geduld.
Ja, das ist, also für mich ist es echt ein Thema, da alleine durchzumüssen, ja. Und das macht nicht immer Spaß, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich dir total, ja.
Aber gut. Ja, vielleicht lerne ich das ja auch noch, damit besser umzugehen. Aber jetzt sind wir schon wieder bei mir, Ben. Wir wollen über dich sprechen, über deine, warum warst du damals in der Therapie mit 18? Mischkonsum, was heißt das?
Naja, also ich bin in Bayern aufgewachsen, wie man vielleicht hören kann. Ganz leicht, ne? Und da war es halt einfach normal, dass man säuft. Wir haben einfach, damals gab es den Begriff Komasaufen. Ja, und wir sind weggegangen, schon mit 15, 16. Wir haben Privatpartys gehabt. Wir haben uns an der Donau getroffen und gesoffen. Und ja, man trifft sich einfach, um sich zu besaufen in der Schule, nach der Schule. Und ja, irgendwann mit 18 habe ich halt dann angefangen, das so ein bisschen zu vermischen mit ja, Marihuana sowieso, aber man konnte sich dann halt auch immer irgendwelche Sachen aus Holland bestellen, wie Liquid Ecstasy oder naja, verschiedene Substanzen, ein paar Psychedelika. Und ich habe halt da hat es halt einfach schon angefangen, dass ich feststellen musste, dass ich keine Bremse habe, dass ich jedes Wochenende mich bis zum nicht mehr stehen können trinke und das dann auch noch vermische mit anderen Sachen. Und ich habe das auch meinen Eltern gegenüber offen kommuniziert und habe dann, ja, damals so bin ich dann zur Caritas gegangen. Die haben so Suchthilfe mit angeboten, weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass ich da so ein bisschen drauf hinfieber, nach der Schule direkt möglichst früh am Freitag bis zum Sonntag durchzufeiern und vielleicht auch mal unter der Woche Richtung Abitur hat es dann auch mal, war das dann auch mal unter der Woche. Und habe dann einfach Hilfe gesucht. Aber ich muss sagen, dass ich da entweder nicht so weit war, Hilfe anzunehmen, oder das ist einfach nicht bei mir angekommen. Also die kurze Therapie, ich war da bei zwei verschiedenen Therapeuten, das hat nicht geholfen und ich habe im Studium einfach ordentlich weitergemacht. Mich angestrengt, viel zu feiern.
Ja. Und bist du da mal drauf gekommen, warum du dieses Konsumverhalten an den Tag gelegt hast? Also die Sauferei als Jugendlicher, glaube ich, das muss man nicht groß analysieren, wenn das alle machen, dass du dabei warst. Aber warum warst du denn so über und hast denn noch andere Sachen eingeklinkt, die dich da weggeschossen haben?
Naja, das war in erster Linie mal Neugierde und dann gibt es halt für die Sucht verschiedene Faktoren, die ich bis heute nicht so wirklich begreifen kann. Ich glaube nicht an ein Suchtgen, aber vielleicht auch ein bisschen durch die Erziehung. Mein Vater hatte das auch zum Beispiel mit Zigaretten, Schnupftabak und Wein, dass er dann so Suchtmuster hatte. Und dann denke ich, dass auch eine Rolle spielt, irgendwie, wie ich die Welt damals gesehen habe. Ich habe das auch, ich bin da auch so ein bisschen erzogen worden gegen das System und dass man irgendwie Verantwortung für die Welt hat und die Welt verändern muss. Und man merkt gleichzeitig, dass man die Welt nicht verändern kann. Und das war dann alles so ein bisschen verbunden mit Politik. Das kam halt einfach aus meinem Elternhaus heraus. Ein bisschen eine antikapitalistische Einstellung. Und die habe ich heute nicht mehr, aber das war halt damals so, wo ich einfach irgendwie einen Frust über die Welt hatte, über das System, über die Politik und Wunsch hatte, irgendwie alles zu verändern. Das ist einfach mal so kurz angerissen, was da Faktoren waren. Ich kann es bis heute nicht so sagen, aber ich war damals einfach kein glücklicher Teenager, kein glücklicher Student. Und ich musste irgendwie meinen Alltag aufpeppen.
Was hast du studiert?
Ja, ich habe Soziologie studiert. Absolut sinnlos. Geisteswissenschaften, also aus heutiger Perspektive. Man lernt nichts Wirkliches außer Geschwafel. Und
okay.
Naja. Und mir hätte dann wahrscheinlich einfach was Handwerkliches gut getan, einfach wo man einfach auch was arbeitet. Habe lange studiert und irgendwie würde ich das gerne anders machen. Ich würde viele Sachen gerne anders machen, wenn ich nochmal 18 wäre, aber man kann nie wieder zurück, man kann es nur jetzt anders machen. Ne?
Das wollte ich gerade sagen, ja, also ich verstehe, wenn man der alten Zeit nachtrauert und denkt, hätte Fahrradkette, ja. Ich denke zum Beispiel, Mensch, hätte ich mal Abitur gemacht damals, ärgere ich mich heute noch drüber. Ich glaube, meiner beruflichen Karriere hätte es gar nicht mal gut getan, wenn ich Abitur gemacht hätte und studiert hätte. Ich bin aber auch ein anderer Jahrgang. Ja, ich habe 83 eine Banklehre angefangen und habe da gute Karriere gemacht. Ärgere mich trotzdem noch drüber. Aber was will ich damit sagen? Es ist nie zu spät, auf ein anderes Pferd zu setzen und Dinge anders zu machen. Für jetzt und für die Zukunft. Also wenn der eigene Job nicht mehr gefällt oder man denkt, Mensch, ich müsste dies oder das nochmal machen, kann man es immer noch machen, wenn man gesund ist.
Genau so sieht es aus. Wenn der Geist gesund ist, kann man auch, sieht man auch, dass man sein Leben selber gestalten kann. Damals war das nicht der Fall. Und genau, es bringt dann nichts, irgendwie zurückzugucken, sondern man kann es jetzt anders machen, wie du ganz richtig sagst, ja.
Ja, und du, ich habe Bankbekannte, die heute noch in der Commerzbank arbeiten, die das damals schon scheiße fanden. Ich bin da 2000 weg aus der Commerzbank, weil ich den Laden einfach nicht mehr mochte und das Ganze drumherum total scheiße fand. Und ich kenne Leute, die heute noch 24 Jahre später immer noch da arbeiten, ja, und das immer noch scheiße finden. Ja, und dann sagen, oh, guck mal, du rennst hier in T-Shirt und Turnschuhen rum. Sag ich, ja, mach das doch auch. Kein Mensch zwingt dich dazu, bei diesem Laden zu bleiben. Warum machst du es denn? Ja, ich kann ja nicht anders. Nein, ist falsch. Stimmt einfach nicht.
Ja,
Ja,
das
oder?
ist eine schlechte Mischung, wenn man über sein Leben meckert und gleichzeitig nichts ändert.
Genau.
Ja.
Ja, auch, ja. Und natürlich gibt es sicherlich wirtschaftliche Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass man nicht von heute auf morgen alles hinschmeißen kann, verstehe ich, aber zumindest kann man eine Veränderung herbeiführen. Ja, es ist nicht Gott gegeben, dass man beim selben Arbeitgeber bleibt oder denselben Job bis ans Ende seiner Tage macht.
Ja, man darf sich halt auch nicht so von der finanziellen Unsicherheit da beschränken lassen und sich seine Freiheit nehmen lassen.
Ja, ich glaube, da bist du ein gutes Beispiel für, ne, oder?
Ja, gutes Beispiel. In dem Fall vielleicht schon. Ja.
Naja,
Ich
ich meine,
meine.
du hast einen großen Schritt gemacht, du bist nach Spanien gegangen und hast ja wahrscheinlich, also unterstelle ich jetzt mal, sag, ob ich falsch liege, hast ja auch dein gesamtes Umfeld so verändert, dass es für dich jetzt passt, oder?
Ja, genau.
Also, ich finde, zu sagen, okay, ich komme auch mit weniger aus oder mit anderen Dingen als vorher, ich finde, das ist ja schon mal eine große, wichtige Erkenntnis.
Ja, ich habe eine Zeit lang, also als Student einfach zu wenig gearbeitet. Danach habe ich zu viel gearbeitet und ja. Jetzt denke ich, habe ich das so ganz gut für mich gemacht, dass ich da einfach auch wieder ausgebrochen bin und jetzt einfach mit sehr wenig, also mit wenig Ausgaben lebe und dann halt auch weniger arbeiten muss. Und das, denke ich, wäre für viele wichtig, weil ich glaube auch nicht, dass der Stress gesund ist. Genauso wie der Alkohol nicht gesund ist, ist es nicht gesund, zu viel zu arbeiten.
Genau, und das kann eben Arbeit. Wir haben ja, du hast vorhin gesagt, es gibt so viele Süchte, ja. Arbeit kann auch eine Sucht sein.
Auf jeden Fall, ja.
Also dieses, ich suche mir Bestätigung in der Arbeit und da habe ich auch häufig mit Klienten zu tun, die auch diesen, also in meinen Augen ist es ein Irrglaube, ja, dass Arbeit so einen Stellenwert einnehmen muss, dass es süchtig macht, ja. Also der Irrglaube, ohne mich funktioniert da nichts. Ja, und da sage ich allen, pass mal auf, wenn du morgen tot umfällst, dann hat übermorgen ein anderer deinen Job. Das ist Fakt. Ja, kein Mensch ist in seinem Job unersetzlich.
Ja, und es ist auch ein guter Move vom Arbeitgeber, wenn er einem das Gefühl gibt, man wäre unersetzlich, dass man da irgendwie bei der Stange bleibt, auch wenn man keinen Bock mehr hat.
Genau. Das stimmt, ja, aber das ist nicht die Realität, weil wenn es denn mal hart auf hart kommt, dann bist du nicht als Arbeitnehmer immer die dumme Wurst, die den Job verliert. Und der Arbeitgeber sagt, ja, tut mir leid. Ja. Aber auch Kunden, ja, ich habe ja Zeit meines Lebens mit Kunden gearbeitet. Da habe ich auch mal gedacht, meine Kunden hängen sehr an mir. Ja, haben sie zum Teil auch. Aber als ich dann weg war, war ein anderer Berater da, hat sich um die Kunden gekümmert. Und der hat das genauso gut gemacht wie ich. Ja, also auch da habe ich am Anfang immer geglaubt, ich bin unersetzlich. Bin ich aber nicht.
Ja.
Kommt immer ein anderer, ja. Also auch wenn mein Podcast, wenn ich morgen tot umfalle, macht übermorgen ein anderer meinen Podcast oder führt das
Hey.
Format weiter. Ja. Also so.
Ich wollte gerade sagen, bei deinem Podcast bist du schon ziemlich unersetzlich.
Ah, das wollte ich hören. Nein, also weißt du, was ich meine? Ja, dieses Thema, ich muss in meinem Job immer mindestens 100% geben, sonst funktioniert das alles nicht. Nein. Und auch Kinder werden groß, wenn man nicht sich 24/7 um sie kümmert. Ist so. Ja, im Zweifel machen die sich ihr Brot selber. Und wenn das mit Nutella drauf ist, dann ist das eben so. Bringt die auch nicht um.
Ja, und ein bisschen mehr Selbstständigkeit schadet ihnen ja auch nicht. Ist ja dann auch nicht für die Entwicklung gut, wenn sie zu sehr bemuttert werden. Und zur Karriere wollte ich auch halt einfach nochmal sagen, dass wir auch ein bisschen so erzogen werden, dass wir halt unseren Selbstwert mit Leistung verbinden und da halt auch ein bisschen genutzt werden, würde ich sagen, dass wir einfach viel leisten, dass man eigentlich in der Schule schon so erzogen wird, dass man eben den Selbstwert mit der Leistung verbindet.
Ja, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Also kann sein. Ich glaube, im Wesentlichen kommt es aus dem Elternhaus, oder? Dass aus dem Elternhaus gesagt wird, guck mal, mach was Vernünftiges, dann bist du was wert in der Gesellschaft. Und das finde ich eben den falschen Ansatz.
Ja, das stimmt. Also der Druck sollte nicht da sein. In dem Ausmaß.
Ja. Also ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie befähigt sind, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, damit ich das nicht machen muss. Ja. Oder sie abhängig sind von anderen Menschen. Aber ja. Wie sie es machen, da sollen die einfach ihr Glück finden. Ja. Und wenn du sagst, du hast da was studiert, warum hast du eigentlich Soziologie studiert?
Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte und ich habe mich ein bisschen für Psychologie interessiert. Dafür war mein NC, also das Abiturzeugnis, zu schlecht und dann blieb halt so Soziologie. Und das ist ja die Psychologie der Gesellschaft. Und ja, das war einfach schon alles, dass es einfach noch das Thema war, das mich am meisten interessiert hat. Viele von meinen Bekannten sind halt auch studieren gegangen und ja, heutzutage würde ich irgendwas in der Landwirtschaft machen, finde ich viel interessanter, so Pflanzen wachsen zu sehen oder anbauen zu lernen. Und das war damals einfach das Interesse.
So, aber jetzt hast du mir ja auch gesagt, dass ihr jetzt selber auch anpflanzt und davon lebt zum Teil?
Ja, zum gewissen Teil können wir auch was verkaufen, ja.
Das auch noch, ja, cool.
Ja.
Und das ist einen alten Traum verwirklicht sozusagen, in Teilen zumindest, ne?
Ja, sind noch dabei, also wir haben ein Land gekauft, wo man halt was anbauen kann und starten da. Da sind Fruchtbäume drauf und wir bauen auch Gemüse an und wir waren vorher, also wir sind noch zur Miete. Und da haben wir auch einen Garten, da haben wir schon mal angefangen. Ja, das ist schön, wenn man einen Garten hat, in dem man Sachen anbauen kann.
Stark. Habt ihr denn genug Wasser da?
Ja, auf dem, wo wir zur Miete sind, da haben wir einen guten Wasseranschluss. Und bei dem neuen Grundstück, das ist eine sehr feuchte Gegend, die Richtung Norden ausgerichtet ist und sehr hoch ist. Und da wachsen viele Sachen ohne viel zusätzliche Bewässerung. Aber wir sind dann noch am Kämpfen, damit wir endlich den Wasseranschluss kriegen. Die sind hier so langsam. Also man muss da viel Geduld haben mit der Bürokratie hier.
Also auch in Spanien gibt es Bürokratie.
Ja, nicht, nicht gerade wenig.
Ich frage das deshalb so provokant, weil ja ganz viele, die ich höre, sehe und erlebe, immer auf Deutschland schimpfen, wie scheiße das hier alles ist. Und dann denke ich immer, ey Leute, das sagt ihr nur, weil ihr noch nie im Ausland wart. längere Zeit und mal versucht habe, da irgendwie ein Auto anzumelden oder einen Wasseranschluss zu bekommen.
Ja, es ist wirklich so. Es ist halt einfach was anderes, wie wenn man, wenn man dann einfach ein bisschen die Eier schaukelt im Urlaub, als wenn man fest an einem Ort lebt und dann auch feststellt, dass es viele Sachen nicht so sind, wie man sie sich vorgestellt hat.
Ja, finde ich immer wieder interessant, das zu erleben. Dass es also auch nicht nur in Deutschland nicht alles so gut läuft, sondern auch im Ausland.
Ja, wir sind immer noch auf Planet Erde.
Ja, genau.
Wie wir Menschen auch.
Ja. Ja, so eine Influencerin habe ich zufällig bei der Bild gelesen. Ja, die lebt auf Bali und haben da irgendwie einen Strafprozess an der Backe. Ja, um es abzukürzen, völlig korrupt, das ganze System da. Und dadurch haben die halt ein riesiges Problem. Ja, und es ist halt nicht nur Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern da gehört auch ein bisschen mehr mal dazu. Auch wenn man da billig wohnt, aber dann hast du halt da irgendwie eine korrupte Polizei, korrupten Rechtsstaat, ja, oder nicht Rechtsstaat. Also so schlimm, finde ich, ist das alles gar nicht hier bei uns in Deutschland.
Nö, auf keinen Fall. Weil es auch sehr viele Sachen von Deutschland zu schätzen. Ja. Ich bin jetzt nicht jemand von denen, die ausgewandert sind, um dann auf Deutschland zu schimpfen.
Nee, das war auch nicht der Ansatz. Also, warum gerade Gran Canaria?
Also es ist nicht Gran Canaria, ich bin auf Teneriffa.
Teneriffa, Entschuldigung.
Ja, ich bin im dritten Semester schon nach Spanien gegangen, nach Valencia. Und habe dort ein Jahr gelebt und habe mich einfach mit den Leuten dort wohler gefühlt. Ich habe auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ich so schon von Jugend auf so psychische Probleme hatte. Und die waren in Spanien einfach unter den Leuten, den Spaniern dort, weniger, einfach durch ihre Art. Ich habe mich da wohler gefühlt, ich habe mich da gesünder gefühlt, auch wenn mein Konsum nicht gesund war. Er war doch fast noch schlimmer, aber also ich habe mich dort einfach wohler gefühlt. Da war ich ein ganzes Jahr, ich wollte damals schon nicht zurück. Dann hat es nicht geklappt, in Spanien weiter zu studieren. Und dann bin ich halt nochmal im Zug, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, nochmal ein halbes Jahr in Barcelona gewesen und habe dann wieder festgestellt, wie gut mir Spanien tut. Und von dort an bin ich dann immer im Winter, ich war ja dann selbstständig und konnte mir dann immer so viel frei nehmen nach einer Zeit dann und war dann immer im Winter im Warmen. Ich war viel in Portugal. Da hatte ich dann das Problem, dass ich einfach mit der Sprache Portugiesisch einfach nicht warm geworden bin. Ich konnte es einfach nicht richtig verstehen und auch so sprechen, dass mich die anderen Leute verstehen könnten. Sonst wäre ich vielleicht nach Portugal gegangen. Und genau, ich habe dann einfach auch immer, muss man dazu sagen, immer das Warme gesucht. Und genau, die Mentalität sagt mir zu. Und dann bin ich während Corona nach Teneriffa mal wieder geflüchtet. Und dort habe ich dann meine Freundin kennengelernt, die ja schon in Spanien gelebt hat und zu der Zeit auch auf Teneriffa war. Und hat sich dann so ergeben, dass wir einfach hier geblieben sind. Wir haben dann mit der Zeit die Autos angemeldet. Wir haben eine feste Miete gefunden. Und ja, so ist es dann passiert, dass wir dann hier geblieben sind.
Voll gut. Freut mich. Dass ihr euch da wohlfühlt.
Nicht super. Ja, soweit. Wie gesagt, man stellt dann Sachen mit der Zeit fest, die dann nicht so sind mit dem ersten Eindruck, ja, den man hatte, wo man sich denkt, oh Gott, das kann ja nicht sein. Die Leute, die Nachbarn streiten hier rum, also jetzt nicht mit uns, aber man bekommt viele Sachen mit, die dann anders sind. Aber im Großen und Ganzen fühlen wir uns hier wohl. Was halt aber auch wieder viele negative Seiten, die man vorher nicht festgestellt hat und was halt auch nicht so leicht ist, ich wäre gerne bei meiner Familie, bei meinen Eltern, ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn sie mal Pflege brauchen und das ist halt auch einfach irgendwas, wo ein bisschen schmerzt, wenn man nicht da sein kann, wenn man gerade da sein will. Wir hatten gerade einen Trauerfall in der Familie und ich fliege jetzt morgen zurück. Ich wäre gerne schon direkt da und das ist halt auch einfach Sachen, die sind nicht so schön, dass man da so eine Distanz hat. Genau, es ist, wie wir vorher schon festgestellt haben, ist der Planet Erde, da ist nicht alles Freude, Sonnenschein.
Ja.
Jo. Aber im Großen und Ganzen passt ja alles.
Schön. Ich möchte jetzt nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen, nämlich auf den Teufel Alkohol. Hast du mit deiner Freundin mal drüber gesprochen oder war das jemals Thema bei euch, dass du jetzt nichts mehr trinkst und warum du nichts mehr trinkst?
Naja, der habe ich schon alles, meine Geschichte erzählt und natürlich und ihr auch erzählt, was alles in meiner Laufbahn passiert ist. Da sind wir jetzt gar nicht so stark drauf eingegangen bis jetzt. Und natürlich weiß sie das. Ich weiß über meine Suchtgeschichte, meine Probleme und weiß auch, wieso ich nichts mehr trinke.
Was hat sie dazu gesagt?
Ja, was soll sie sagen? Schön, dass du nichts mehr trinkst.
Ja, ja,
die ist ja relativ entspannt, weißt du?
Also,
die hat mir jetzt nicht, die, bei den Zigaretten hat sie gesagt, ja, oh, das stinkt, muss das sein, aber die hat jetzt nicht gesagt, ja, ich will, dass du aufhörst zu trinken oder so. Das ist schon aus einem tiefen Bedürfnis meinerseits so herausgekommen.
Ja, sonst hätte es auch nicht funktioniert. Aber weißt du, wichtig so ist, also warum ich frage, hätte ja auch sein können, dass sie dir Vorwürfe macht, dass du früher so ein Halodri warst. Ja, ich möchte damit anderen einfach Mut geben, drüber zu sprechen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist und befreiend ist, wenn man über seine eigene Geschichte erzählt, oder?
Ja, also als Halodri hat die mich auch kennengelernt. Bin ich immer noch ein Stück weit, aber klar, da, ich finde das auch einfach wichtig, dass da Transparenz da ist und ich finde es auch generell wichtig, dass man, wenn man mit Leuten redet, im persönlichen Umfeld, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Bild aufrecht erhält, das irgendwie nicht authentisch ist. Und irgendwie, das ist ja auch ein bisschen so der Trend, dass man nach außen hin die Instagram-Realität anderen hinhält. Und mir ist es schon wichtig, immer irgendwie zu sagen, wie es halt einfach tatsächlich ist. Und das gilt auch für meine Freundin natürlich. Was wäre denn das sonst für eine Beziehung? Und das gilt auch meiner Familie gegenüber. Also finde ich wichtig, ehrlich zu sein und authentisch zu sein.
Ja, finde ich auch wichtig. Und ich finde, lieber keine Instagram-Story als eine falsche.
Ja, voll.
Also ich kenne einige, die bei Instagram aktiv sind, wo ich immer denke, oh, toll, toll. Und dann denke ich, ah nee, kennst du ja? Kennst du die eigentliche Geschichte? Und die ist dann lange nicht so schön, wie man das da vermuten mag. Und ich glaube, dadurch, dass da teilweise so Parallelrealitäten aufgebaut werden, steigt auch der Druck auf die Menschen. Das, was sie davor gaukeln, auch wirklich irgendwie umzusetzen, was aber nicht funktioniert.
Absolut, ey, das spricht mich gerade so mega an. Man denkt irgendwie, ja, man tut den Leuten was Gutes, wenn man ihnen das Schöne zeigt, aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Die jungen Leute bekommen einfach so einen Druck, ach, sie müssen jetzt hier, keine Ahnung, dort Urlaub machen und das in der Karriere machen und das Auto haben und wie auch immer und das ist total die falsche Entwicklung. Was braucht man denn wirklich? Ja. Eigentlich überhaupt nichts von dem ganzen Zeug.
Ja, ist so. Das stimmt. Ja, das finde ich auch wichtig, das den Kindern mitzugeben, ja. Oder sich auch selber, wenn man keine Kinder hat, auch selber sich vor Augen zu halten, dass es das, was wir im Leben brauchen, nichts mit dem zu tun hat, was wir im Internet sehen, sondern was brauchen wir? Gesundheit und Frieden für uns.
Genau, ja. Ja, man wird da ein bisschen fehlgeleitet und ich hatte das auch irgendwie, ich war auch mal sehr aktiv zwischendurch mit der Selbstständigkeit, dann auf Instagram herzeigen, was man alles macht und es ist, das ist irgendwie eine Verlockung und ja, es ist einfach eine falsche Richtung.
Glaube ich auch. Wobei ich mich an manchen Dingen natürlich auch erfreuen kann. Ja, das ist, will ich jetzt auch nicht verhehlen. Ich gucke mir manche Sachen gucke ich mir auch gerne an, aber dieses Übertriebene, alles ist super, alles ist toll, das ist halt nicht, so ist nicht das Leben. Ja. Ja. Und nicht umsonst gibt es ja viele Prominente, die schön aussehen, alles haben, vermeintlich, und todunglücklich sind oder sich in den Tod stürzen oder was auch immer, ja, Drogen nehmen. So, ich finde, das ist, wenn es uns gelingt, ein drogenfreies Leben zu leben und dabei nicht unglücklich zu sein, dann ist das schon die halbe Miete.
Ja, genau. Das ist einfach ein sehr bescheidenes Ziel, ja. Ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt halt eben, also, naja, nee, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wie du sagst, es ist oft so, dass wenn man alles erreicht hat und sich alles leisten kann und dass sich dann viele Leute dann einfach depressiv werden, weil sie merken, dass es dann eigentlich nichts Erfüllendes ist.
Ja.
Und im schlimmsten Fall sich dann die Leute dann sogar noch suizidieren. Ja,
ja. Die Frage ist ja, und das ist ja auch, deshalb ist es so interessant, dass zum Beispiel die Einkommensgrenze, wo das vom glücklicher werden zum wieder unglücklicher werden, das kippt irgendwie bei, ich glaube, 80.000 Euro oder Dollar. Ja, wenn man mehr als 80.000 verdient, wird man nicht mehr glücklicher, sondern eher wieder unglücklicher. Weil, ja, und das kann ich gut nachempfinden, weil dann verdient man so viel, dass du sagst, ich kann mir eigentlich alles kaufen, aber was kommt dann?
Ja.
Ja, und du kannst dir bestimmte Dinge nicht für Geld kaufen. Das kannst du nicht. Du kannst erste Klasse fliegen, ja, du kannst auf seidene Kissen weinen. Das ist schön, ja, aber es macht dich nicht glücklich. Und Freundschaft und Gesundheit kannst du dir auch nicht kaufen für Geld.
Genau, ja. Eine schöne Beziehung und ja. Inneren Frieden oder so. Das
kannst du mit Geld alles nicht haben. Ne, das stimmt.
Ja.
Super. Ben, jetzt haben wir viel, ich habe auch viel von mir geplappert, das tut mir leid.
Nee, ich habe ja auch nachgefragt, das ist ja auch schön, ein bisschen von der anderen Seite auch ab und zu ein paar Infos zu bekommen. Sonst,
ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich viel über mich erzählt oder einfach nur geschwafelt habe, weiß ich nicht. Ich bin offenbar ein bisschen aus dem Thema, weil ich jetzt irgendwie 3 Wochen keine Interviews geführt habe. Aber gut.
Ja, frag mich mal, also ich habe ewig lang keine Interviews geführt. Ich habe da auch ein bisschen Bedenken, dass ich einen schlechten Redefluss habe. Aber ich glaube, hat jetzt schon bisher hat es gepasst.
Wunderbar. Also
von deiner Seite her auf jeden Fall, du.
Nein, du hast es toll gemacht, Ben. Wirklich super. Und deine Stimme erinnert mich so ein bisschen an Michael Mittermeier. Dein Akzent. Das meine ich nett.
Weil du wahrscheinlich nicht so viel Bayern kennst, ne? Dann kennt man den Herrn Mittermeier.
Ja, das stimmt. Na, ich war jetzt gerade in Bayern, letzte Woche, ein paar Tage. Da
ist mein Auto runtergefahren.
Ja, genau. Da habe ich mich aber auch nicht viel unterhalten. Da ging es eigentlich immer nur darum, dass das Wetter so scheiße ist und die alle völlig genervt sind da. Oder waren, ja, letzte Woche. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schon wieder anders. Aber die hatten da nicht viel zu lachen.
Schade, dass du dann deine freie Zeit bei schlechtem Wetter in Bayern verbracht hast.
Ja, du, ist nicht schlimm. Ich wollte ja für mich sein, ich wollte mit meinem neuen Auto sein und das ist mir ja gelungen. Ich bin auch ein bisschen spazieren gegangen. Und die paar Fotos, die ich gemacht habe, da sieht man mich immer nur so ein bisschen traurig in die Kamera grinsen.
Was in den Alpen oder was?
Ja, ich war in Garmisch.
Oh, schön, ja.
Habe früher häufiger Seminare gehabt am Eibsee, da hatte ich sehr gute Erinnerungen dran. Da bin ich einmal rumgetapst, bin da ein bisschen, habe mir ein paar Wasserfälle angeguckt, also nichts Großes, aber ich wollte eigentlich in die Alpen oder über die Alpen. Und da ich mit Sommerreifen unterwegs war, war das ausgeschlossen, weil es da in den Alpen wirklich geschneit hat und dicke Minusgrade. Also es war, naja, hätte ich auch vorher mal genauer hingucken können.
Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, dann wäre ich vielleicht, was weiß ich, wäre ich nach Schweden gefahren oder so. Nächstes Mal
Ja.
vielleicht. Mal schauen. Lieber Ben, was hast du denn noch für einen Tipp für deine Hörerinnen und Hörer?
Ah ja. Weiß ich nicht. Ja, weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch jemand dabei ist, der Alkohol trinkt. Also, ich finde wichtig, auf Süchte zu achten, dass man dann auch andere Süchte sich auch mal anguckt, dass man seine Zeit nicht verschwendet am Handy oder ja, ich finde, man kann auch mal, also Tipp ist immer so schwierig, ich bin jetzt hier kein Ratgeber. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nicht stressen, nicht stressen lassen.
Ja,
Und
sehr gut.
es sich gut gehen lassen.
Ja, das ist doch schon wertvoller Rat.
Keine Ahnung, ich
Gut.
bin kein Ratgeber. Das ist eigentlich das Einzige, ich bin kein Ratgeber.
Naja, also du bist ja deshalb Ratgeber, weil du für viele schon ein Vorbild bist, weil du keinen Alkohol mehr trinkst. Ja, das ist, sei mal ganz klar gesagt. Und viele meiner Hörerinnen und Hörer trinken noch. Oder trinken und sind am Überlegen, ob das alles so richtig ist. Und von daher finde ich das schon wertvoll, ja. Also wenn nur Leute meinen Podcast hören würden, die nichts mehr trinken, dann wäre es relativ einfach. Aber so ist es nicht.
Ah ja,
Ja.
ich dachte schon, dass die meisten halt dann einfach schon aufgehört haben. Ich habe es immer so ein bisschen als Bestärkung immer gehört, die Podcasts. Als ich schon
Ja.
aufgehört habe, dann zieht man sich's nochmal von allen Seiten rein, von beiden Ohren, dass man einfach die ganzen Geschichten nochmal hört. Ja, ist wirklich besser, den Scheiß zu lassen. Ist wirklich besser, den Scheiß zu lassen.
Ja, das natürlich
Und,
auch.
aber wenn da Leute dabei sind, die halt überlegen, ist ja eh klar, sagt ja jeder, dass es einfach was Schlechtes ist.
Ja, wobei ich finde, das hast du ja eingangs auch gesagt. Ja, das ist ja nicht so, ich höre auf zu trinken und plötzlich ist das Leben nur noch rosarot.
Ja.
Das so ist es dann in der Realität auch nicht, aber du, finde ich, bist wieder das lebende Beispiel dafür, dass das Thema Depression, das sehr, sehr viele Menschen begleitet, dadurch deutlich abgemildert oder sogar ganz verschwinden kann, ne?
Ja, und mir ist noch ein Rat eingefallen jetzt
Oh,
gerade.
da siehst du mal.
Und zwar, ich habe wirklich nicht so viel Motivation gehabt, also, keine Ahnung, ein bisschen Angst davor, jetzt so auch ein Gespräch zu führen. Und ich will den Rat geben, sich einfach beim Kai zu melden und ein Gespräch mit ihm zu führen, ein Interview, auch wenn man da ein bisschen Bammel davor hat, auch wenn man sich denkt, ja, ich kann das gar nicht, ich kann ja nicht so gut reden oder was weiß ich, einfach trotzdem machen, dass der Podcast einfach so weiterlaufen kann.
Yeah, Dankeschön. Sehr gut. Der beste Rat ever.
Ja.
Lieber Ben, wen möchtest du denn noch grüßen?
Naja, halt die Leute, die zuhören.
Okay.
Wen sonst?
Ja, weiß ich nicht, deine Freundin, Mami, Papi, keine Ahnung.
Also ich erzähle jetzt denen nicht, dass ich da einen Podcast mit Podcast ge gemacht habe oder so.
Okay.
Also einfach die Leute, die zuhören, grüße ich.
Super. Lieber Ben, dann danke ich dir für das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Grüße nach Teneriffa und Verzeihung, dass ich Teneriffa und Gran Canaria durcheinander gewürfelt habe.
Nein, noch macht nichts. Und war mir auch eine Freude, mal mit dir zu sprechen und nicht nur passiv zuzuhören. Ich finde deinen Podcast klasse. Ich höre den gern. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Ich finde es auch cool, dass du nichts schneidest und es ist einfach so, ist einfach ein authentischer Podcast und du bist ein authentischer Podcaster und freut mich, dass es deinen Podcast gibt und dass es dich gibt, ja.
Vielen, vielen Dank, lieber Ben. Das geht runter wie Öl. Das behalte ich mal in meinem Herzen. Dankeschön. Alles Gute für dich.
Ja, ciao. Gleich so. Liebe Grüße an alle. Ciao. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Ben, dass du mich nochmal daran erinnert hast, dass wir miteinander sprechen können. Sonst hätte es diese Folge heute nicht gegeben, denn du bist der Einzige, der sich bei mir gemeldet hat. Wie es in der kommenden Woche sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber so ist das eben. Und ich reg mich da nicht mehr drüber auf. So, ich habe gesagt, es gab eine Rückmeldung zu einer Frage, die ich mal gestellt habe. Und zwar ging es darum, ob man denn einen Therapieplatz bekommen kann, wenn man noch konsumiert. Und da habe ich die folgende Nachricht bekommen. Ich habe damit Erfahrungen gemacht, dass ich 10 Wochen Zeit hatte, aufzuhören und schon Sitzungen besuchen konnte. Es geht da in der Tat um Regelungen von der Krankenkasse, die nämlich davon ausgeht, dass man nicht therapiefähig ist, solange man noch Alkohol trinkt. Wäre es mir also nicht gelungen, in den 10 Wochen meinen Konsum einzustellen, hätte mir meine Therapeutin erstmal vorab etwas besorgt, wo ich nüchtern werden kann oder hätte mich zumindest dabei unterstützt. Ich finde diese Regelung auch etwas schräg. In meinem Fall hat es so funktioniert. Glaube, diese Frist von 10 Wochen war für mich auch irgendwie ein passender Druck, aber ich vermute, das wird sicherlich nicht bei jedem so gehen. Also ganz so krass, dass sie einen sofort wieder wegschicken, ist es wohl auch nicht. Oder es kommt auf den einzelnen Therapeuten an. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch der Therapeuten ein Stück weit einschätzt und zum Beispiel bei starker körperlicher Abhängigkeit in jedem Fall erstmal einen Entzug veranlasst. Ja, die Frage hatte ich ja damals gestellt, beziehungsweise mir gesagt, hey, Moment mal, oder die Frage in den Raum gestellt, Moment mal, wenn jemand konsumiert, dann kriegt er keinen Therapieplatz. Dafür muss er erstmal nüchtern werden, aber um nüchtern zu werden, brauchen eben viele Menschen, glaube ich, erstmal einen Therapieplatz. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, finde ich, aber okay, wenn die Krankenkassen das so vorgeben, dann ist das wohl so. Es sei denn, du kommst an einen guten Therapeuten. So, bevor du an die nächste Folge kommst, muss sich nochmal jemand bei mir melden. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.